Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb zu unserer Sendereihe Lebenshilfe. Heute mit dem Thema Fair gespielt. Alle sollen gewinnen. Bald ist es wieder soweit. Wunschzettel für Weihnachten werden geschrieben und unter dem Tannenbaum werden Kinderaugen leuchten, wenn sie das gewünschte Spielzeug auspacken dürfen. An uns Erwachsene stellt sich dabei aber nicht nur die Frage, wie wir unsere Kinder glücklich machen können, sondern wir können uns auch fragen, unter welchen Bedingungen das Spielzeug eigentlich produziert wurde, das wir verschenken, und auch natürlich, welche Qualität es hat. Fair gespielt, alle sollen gewinnen, ist eine Initiative mehrerer Organisationen, die sich für die Rechte von Arbeitern und Arbeiterinnen in den Spielzeugfabriken dieser Welt einsetzt. Zu diesem Thema begrüße ich jetzt ganz herzlich Sabine Herles von der Katholischen Frauengemeinschaft. Grüß Gott, Frau Herles.
Grüß Gott.
Frau Herles, wie kamen Sie denn auf die Idee, nach den Arbeitsbedingungen in Spielzeugfabriken auf unserem Planeten zu fragen?
Oh, das ist schon eine lange Geschichte. Mitte der 90er Jahre erschütterten Berichte über Fabrikbrände viele Leute und auch die Katholische Frauengemeinschaft. Da war es so, dass in Fabriken Brände ausbrachen und dabei eine ganze Menge Menschen ums Leben kamen oder schwer verletzt wurden. Dann haben wir nachgefragt, wie kommt das? Und sind von Miserior, einem der Partner in der Aktion Mehr Fair spielt, darauf aufmerksam gemacht worden, dass hier ein Handlungsbedarf ist, dass die Arbeitsbedingungen doch sehr schlecht sind. Miserior hat dazu eine erste Studie durchgeführt. Und bei der stellte sich heraus, dass 80-90% der Arbeitenden im Spielwaren, in der Spielwarenproduktion Frauen sind. Und das hat die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands dazu bewogen zu sagen, das ist ein Thema, dem müssen wir uns widmen. Denn wir wollen, dass Frauen weltweit gut leben können. Und darüber hat sich dann entwickelt, dass es mehrere Studien gab, dass wir das Thema intensiver verfolgten, dass andere Organisationen mitmachen, wie zum Beispiel die Katholische Arbeitnehmerbewegung Deutschlands oder die Werkstatt Ökonomie, eine Fachorganisation, oder auch aus Nürnberg das Nürnberger Bündnis Fair Toys, das immer zur Spielwarenmesse sehr aktiv in der Öffentlichkeit wird.
Seit wann gibt es denn die Organisation Fair gespielt tatsächlich in der Form, in der sie heute besteht? Sie haben ja gerade einige Organisationen schon genannt, die sich an dieser Initiative beteiligen.
Die Aktion Fair spielt existiert seit 1999, ist keine eigene Organisation, sondern ein kleines Aktionsbündnis, wo sich Organisationen zusammengeschlossen haben, die sagen, wir wollen an dem Punkt etwas ändern. Wir wollen die Öffentlichkeit aufklären. Wir wollen Druck auf Firmen aufbauen, sodass sich da die Arbeitsbedingungen klar verbessern zugunsten der Arbeiterinnen und Arbeiter.
Frau Herles, bevor wir dann ausführlich darauf zu sprechen kommen, was Fair Play für die Arbeitsbedingungen der Frauen in den Spielzeugfabriken tut, wollen wir erstmal uns anschauen, wie arbeiten denn überhaupt Menschen? Wie wird denn auf unserer Welt, in unserer westlichen Welt, das Spielzeug, was wir hier in den Supermärkten und Kaufhäusern finden, tatsächlich hergestellt? Wo wird denn das meiste Spielzeug eigentlich produziert?
Es wird Sie nicht verwundern, das meiste Spielzeug kommt derzeit aus China. Auch dies ist eine Entwicklung über die letzten 20, 30 Jahre hinweg, dass der Spielzeugproduktionsanteil aus China gewachsen ist, auch gerade nochmal in den letzten 10, 15 Jahren. Zurzeit liegt der Anteil aus chinesischer Produktion bei rund 80% der Importe, die nach Deutschland kommen. Das ist ein enormer Sprung. Als ich begonnen habe, mich in der Aktion Fair spielt zu engagieren, waren es noch knapp 50%. Das waren also, Sie merken es, über 10 Jahre ist der Anteil deutlich gestiegen. Spielzeug wird aber nicht nur in China produziert. Spielzeug wird an vielen Orten produziert. Wir haben selbstverständlich auch in Deutschland Spielzeugproduktion. Es gibt in Europa Spielzeugproduktion. Es gibt auch Firmen, die ausschließlich im europäischen Raum ihr Spielzeug herstellen. Aber zunehmend verlagern Firmen ihre Produktion nach Fernost. und zwar vor allen Dingen aus Kostengründen. Sie erwarten, dass dort die Produktion schnell und billig abgewickelt wird, und zwar sowohl von den Materialkosten her wie auch von den Lohnkosten. Und das wirkt sich dann auch, das hat dann aus auf die Arbeitsbedingungen der Frauen und Männer, die in diesen Fabriken beschäftigt sind.
Ja. Ja, das heißt, Ziel ist natürlich der Konzerne, eine möglichst große Gewinnspanne zu erzielen.
Das ist selbstverständlich das Ziel, aber man muss auch wissen, der Spielzeugmarkt ist hart umkämpft. Denken Sie daran, dass in Deutschland die Zahl der Kinder zurückgeht, damit auch weniger Spielzeug abgesetzt werden kann und dann auch geguckt werden muss, wie können wir auch unsere Produkte gut an die Familie bringen. Und da gibt es weltweit einen großen Konkurrenzkampf. Es ist ein sehr hart umkämpftes Segment und wirklich auch schwierig, dann neue Ideen zu entwickeln, die halt eben, sag ich mal, die ganze Familie, eventuell auch ältere Menschen ansprechen und zum Spielen verlocken.
Frau Harles, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie die Arbeitsbedingungen von, ja, sage ich mal, einer typischen, wenn man das so sagen kann, Spielzeugfabrik in China denn eigentlich aussehen?
Also typische Spielzeugfabrik in China. China ist ein bisschen schwierig, weil auch da gibt es eine Bandbreite. Es gibt natürlich welche mit guten und welche mit ganz katastrophalen Bedingungen. Aber eine solche Arbeit bedeutet oftmals in der Hochsaison, und die Hochsaison ist von Mai bis August, wenn da das Spielzeug für unser Weihnachtsgeschäft produziert wird, bedeutet 14 Stunden Arbeit am Tag. Und das an 6 Tagen in der Woche, und der 7. Tag ist zumindest mit der Hälfte der Arbeitszeit gefüllt. Und dieses über mehrere Wochen hinweg bedeutet eine enorme Belastung von Arbeiterinnen und Arbeitern. Sag ich mal, 7 Tage die Woche, 80 Stunden insgesamt oder 90 Stunden ableisten zu müssen, ist unglaublich viel. Dazu kommt dann auch, dass Arbeiterinnen in Schlafräumen untergebracht sind, inzwischen auch nicht mehr über den Fabrikhallen. Das hatte damals zu diesen katastrophalen Unfällen geführt. Die Schlafräume sind inzwischen getrennt von den der Fabrikproduktion. In den Schlafräumen leben auf engstem Raum 10 bis 12 Frauen, die im Grunde genommen nur ihr Stockbett haben, ihr einzelnes Bett haben und einen ganz kleinen Bereich, wo sie Tüten hinhängen können, Taschen hinhängen können mit ihren persönlichen Utensilien. Es gibt meistens Gemeinschaftsduschen, sanitäre Anlagen, die dann aber auch nicht so besonders gut sind. Oftmals müssen die Frauen, wenn sie aus den heißen Fabrikhallen kommen, lange anstehen, um überhaupt in eine Dusche zu kommen, weil der Andrang so groß ist, und haben dann natürlich weniger Zeit, sich auszuruhen, sodass sich die Ausruhzeit in der Nacht eigentlich nur auf so 3 bis 5 Stunden höchstens beläuft. Dazu kommt dann auch noch, dass die Frauen oft selbst für ihr Essen sorgen müssen. Manches Mal gibt es aber auch Kantinen, wo die auch verpflegt werden und das Essen akzeptabel ist. Aber weil es oft nicht akzeptabel ist, nutzen die Frauen dann ihre geringen Pausen, um nach draußen zu gehen und in einer sogenannten Garküche, also einer, sag ich mal, einer öffentlichen Kochstelle, dort sich mit Essen zu versorgen. Die Arbeitszeiten sind das Hauptproblem. Ein weiteres Problem ist, dass oftmals die Arbeitssicherheit nicht ausreichend gewährleistet ist. Absauganlagen bei giftigen Dämpfen sind nicht immer die Regel. Arbeitsschutzkleidung, also Schutzmasken, sind nicht die Regel. Oft müssen ja die Plastikspielzeuge, da müssen die scharfen Kanten entfernt werden. Die werden also glatt geschliffen, damit unsere Kinder sich nicht daran verletzen, was auch ganz wichtig ist. Aber diese Arbeit mit an diesen Schleifgeräten führt oft zu Finger- und Handverletzungen bei den Arbeiterinnen und Arbeitern. Arbeitsunfälle kommen recht häufig vor, auch weil die Menschen übermüdet sind. Dann passiert es, dass sie in Maschinen greifen und nicht schnell genug den Arm wegziehen können und da massive Verletzungen entstehen. Die Arbeitsbedingungen sind insgesamt katastrophal. Ich glaube, unser Eins würde unter diesen Bedingungen nicht wirklich produzieren wollen. Aber für die Menschen ist es eine Möglichkeit, Geld zu erwerben. Denn auf dem Land ist die Situation oftmals viel schlechter.
Frau Hales, das kennen wir ja so fast gar nicht oder gar nicht, ehrlich gesagt, dass die Arbeiterinnen oder Arbeiter in den Fabriken sozusagen auch leben. Jetzt stelle ich mir mal vor, das sind ja wahrscheinlich auch Mütter und Ehefrauen, die dort arbeiten. Wie sieht es denn dann überhaupt mit dem Familienleben aus? Sind die da saisonal beschäftigt oder leben die das ganze Jahr dort? Wie muss man sich das vorstellen?
Also zunächst mal muss man sich das so vorstellen, der Arbeitskräftebedarf in Südchina, wo diese Weltmarktfabriken sind, ist enorm. Da kommen ganz viele Frauen hin aus dem ländlichen Bereich und es sind meist junge Frauen, 18-, 20-jährige Frauen, die dort arbeiten. In China gibt es ganz andere Regeln als hier. In China kann man sich nicht frei irgendwie einen Ort aussuchen, wo man leben und arbeiten möchte. Da muss man eine Erlaubnis für haben. Und die Erlaubnis wird nicht unbefristet erteilt, sondern oftmals befristet. Das ist erstmal ein Rahmen dazu. Dann sind das meistens auch Frauen, die unverheiratet sind, denn die haben bislang dann nicht die Gelegenheit gehabt, eine Familie zu gründen. Die Unverheiratete sind meistens halt eben ledige Personen, sodass die Frage nach Familienleben, nach Eheleben bislang nicht so stark aufgekommen ist. Da es aber jetzt so ist, dass viele Menschen in diese Regionen ziehen, sie werden ja auch in anderen Branchen, sind vor allen Dingen Männer beschäftigt, auch dort Ehen gegründet. Und das führt wohl momentan zu größeren Unruhen, weil die Paare natürlich nicht in diesen Gemeinschaftsräumen wohnen wollen, weil sie andere Unterkünfte brauchen und weil sie auch keine befristeten Aufenthaltserlaubnisse haben wollen. Da gibt es neue Fragen, die aufkommen, die aber auch noch nicht gelöst sind.
Und wie lange arbeiten diese Frauen in der Regel in so einer Fabrik? Sind das jetzt mehrere Jahre oder ein paar Monate? Ja, also Sie haben ja gesagt, befristet. Aber wenn jetzt eine junge Frau, meinetwegen mit 20 Jahren, in so eine Fabrik kommt und dort ein halbes Jahr arbeitet, spart sie dann das Geld, gibt sie alles aus oder spart sie das für eine Existenzgrundlage?
Also die junge Frau, die spart das Geld und die schickt es nach Hause, denn ihre Eltern auf dem Land leben oft in extremer Armut. Sie will natürlich auch sich eine andere Existenz aufbauen, aber zunächst mal ist das Ziel, die Familie, die Herkunftsfamilie zu unterstützen. Die Frauen arbeiten saisonal beschäftigt zum Teil auch mit Jahresarbeitsverträgen und immer öfter auch mit mehrjährigen Arbeitsverträgen. Aber dann ist die Arbeit über das Jahr hinweg verteilt. Im Januar sind die Fabriken geschlossen. Da passiert nichts, da wird chinesisches Neujahr gefeiert, da ist auch noch kein Produktionsbedarf da. Ab Februar, März wird dann produziert, sag ich mal, für das, was wir hier kennen, unser Freizeitspielzeug für den Sommer, Sandspielzeug, die Dinge, die wir für Waldspiele etc. brauchen. Und ab Mai geht die Produktion für das Weihnachtsgeschäft los. Und da wird dann die Arbeit, summiert sich die Arbeitszeit und wird ziemlich hoch, kann auch wirklich dann zu diesen extremen Ausschlägen führen. Und ab Oktober wird die Arbeitszeit wieder runtergefahren. Also es ist eine Jahresarbeitszeit, so muss man sich das vorstellen. Die Frauen wechseln oft die Betriebe, weil, wenn man einen Betrieb erfahren hat und feststellt, dass die Arbeitsbedingungen miserabel sind, versuchen Frauen dann natürlich auch einen neuen Betrieb zu finden. Im Übrigen wehren sich die jungen Frauen auch dagegen. Die Zahl der wilden Streiks ist in den vergangenen Jahren immer hoch gewesen, aber die wurden dann immer, diese Streiks, beruhigt. Dann gab es also von der Geschäftsleitung das Angebot, mehr Geld oder eventuell auch ein bisschen mehr Pausenregelungen. Aber eine grundlegende Änderung der Arbeitsbedingungen gab es bislang nicht.
Zu einem ordentlichen Arbeitsverhältnis gehört natürlich auch die Krankenversicherung und die Altersvorsorge. Sind denn die Frauen in irgendeiner Weise sozial abgesichert bei solchen Arbeitsverträgen?
Es gibt nach den chinesischen Regelungen durchaus so etwas wie eine Krankenversicherung oder Unfallversicherung. Aber diese Leistungen sind auch nicht immer klar abgerechnet innerhalb dieser Gehaltsabrechnungen, die die Frauen bekommen. Gesetzliche Leistungen bei Krankheiten und Schwangerschaft sind vorgesehen, aber auch da muss man auch mal schauen, wie die denn da durchgesetzt werden. Ich habe ja eben schon die schwierigen Lebensbedingungen angesprochen und gesagt, dass vor allen Dingen ledige Frauen dort sind. Aber das heißt ja nicht, dass die ledigen Frauen nicht irgendwann doch in die Situation einer Schwangerschaft kommen oder auch einer Krankheitssituation kommen.
Frau Harles, sind denn das europäische Konzerne, die dort unter diesen Bedingungen produzieren? Denn natürlich sind ja die Produktionsbedingungen innerhalb Europas wahrscheinlich wesentlich strenger geregelt. Wir können da gleich vielleicht nochmal ein Beispiel auch nennen, was die Unterschiede vielleicht in den Standards sind. Sind das europäische Konzerne, die zu diesen Bedingungen in Fernost produzieren lassen?
Also es sind eigentlich fast alle Spielzeugproduzenten, egal ob die weltweit produzieren, es gibt ja die großen Marktführer aus den USA, oder ob das europäische Firmen sind, aber das sind ja meistens dann auch Firmen, die entweder in Dänemark oder in Deutschland beheimatet sind. Und das müssen nicht unbedingt nur große Firmen sein, das sind auch durchaus kleine Firmen, wo man manchmal denkt, ach, kenne ich den Namen überhaupt? Es sind eigentlich fast alle, die dort produzieren lassen, weil die Produktion günstig ist. Und wenn man sich das, man muss sich es auch so vorstellen, dass ein Lieferant, eine Firma, die dort Plüschtiere beispielsweise produziert, die nicht nur für einen Hersteller macht, sondern Plüschtiere für mehrere produziert. Natürlich nach unterschiedlichen Vorgaben. Aber, sag ich mal, dieses Segment ist dann von einer diese eine Firma beliefert mehrere Spielzeugfirmen. So ist das sich vorzustellen. Die Arbeitsbedingungen in Europa müssen natürlich auch kontrolliert werden. Und da gibt es ja nochmal ganz andere gesetzliche Vorschriften, egal ob das jetzt in Deutschland, in Portugal oder in der Schweiz ist. Dort überall wird Spielzeug produziert oder auch auf Malta, wo einer der größten deutschen Spielwarenhersteller eine große Produktionsfirma auch hat. Da sind die Arbeitsbedingungen natürlich auch den gesetzlichen Bestimmungen angepasst, aber auch diese Firmen werden kontrolliert. Auch hier wird der Weltverband der Spielwarenindustrie aktiv. Dieser Weltverband der Spielwarenindustrie ist ein Branchenverband. Da sind alle Spielwarenproduzenten zusammengeschlossen. Und die haben natürlich auch ihre Interessen, die überlegen, was denn jetzt auch untereinander abzustimmen ist. Und die haben etwas eigentlich in den vergangenen Jahren ziemlich Gutes gemacht. Die haben nämlich einen Verhaltenskodex, Verhaltensregeln aufgestellt. Im Englischen ist es dann immer so Code of Conduct, der Kodex, der dann auch sagt, unter welchen Bedingungen soll produziert werden. Wie sollen die Arbeitsbedingungen, wie sollen die Arbeitszeiten sein, wie soll die Entlohnung sein, wie soll die Freizeitregelung sein, welche Sozialleistungen sind zu beachten, welcher Arbeitsschutz ist zu beachten. Und da legen die Wert drauf und auch der Internationale Spielwarenverband kontrolliert zum Teil auch Firmen in Deutschland. Ich habe schon mit deutschen Spielwarenvertretern gesprochen, die sagen, wir haben hier immer wieder regelmäßig unsere Kontrollbesuche.
Frau Hales, die Initiative oder das Aktionsbündnis Fair gespielt, alle sollen gewinnen. Wie wirken Sie denn jetzt auf die Konzerne ein? Wie wollen Sie die Arbeitsbedingungen in den Spielzeugfabriken verbessern?
In der Vergangenheit haben wir zunächst mal Unterschriftenaktionen gemacht, Postkartenaktionen, hatten uns einzelne Firmen, die besonders auffällig waren, von denen man wusste, dass die nicht adäquate Bedingungen haben und dass die sich auch nicht bewegen wollten, auch gar nichts mit dem Thema zu tun haben wollten, die haben wir angeschrieben und die haben dann massenhaft Post bekommen und sind dann darauf gekommen, dass sie etwas tun müssen. Wir sprechen die Firmen an. Wir erfragen von denen, ob sie Spielzeug in China produzieren, wie hoch deren Anteil ist. Denn auch da gibt es ja durchaus Mischproduktion. Nicht jeder, der in China produziert, lässt 100% seines Spielzeugs dort produzieren, sondern zum Teil nur einzelne Komponenten, wie zum Beispiel Elektronikkomponenten in so Zügen, die zusammengebaut werden können, so Konstruktionsmaterial oder die Plüschtiere produzieren lassen, aber durchaus noch mal eine weitere Bandbreite an Spielzeug anbieten. Die fragen wir also erstmal, wie hoch ist auch euer Anteil und bezieht ihr von zertifizierten Lieferanten? Zertifizierte Lieferanten hört sich merkwürdig an. Das sind Lieferanten, also Firmen, die in China stehen und diese ganzen Sachen wirklich produzieren und die überprüft worden sind. Die überprüft worden sind, ob sie die Regeln einhalten. So, und jetzt stellen wir alles in eine Liste zusammen, diese ganzen Informationen, ob die das einhalten, ob die mit Lieferanten zu tun haben, die unter guten Arbeitsbedingungen produzieren oder nicht. Und das machen wir öffentlich. Darüber hinaus versuchen wir auch bei der Spielwarenmesse in Nürnberg, die jedes Jahr Anfang Februar stattfindet, das ist ja die weltweit größte Spielwarenmesse, dort in Kontakt mit den Herstellern zu kommen und mit kleinen Aktionen, die mehr oder weniger Aufsehen erregen sollen, die zu bewegen, dort ihre Bedingungen auch zu ändern. Wir veranstalten Podiumsdiskussionen. Wir haben mit dem Nürnberger Bündnis Fair Toys einen Partner in Nürnberg selbst, die auch den Christkindlesmarkt nutzen für diese Aktion und auch in der Vergangenheit oft schon das Nürnberger Christkindl gewinnen konnten, darauf hinzuweisen, dass die Arbeitsbedingungen in der chinesischen Spielwarenindustrie sich verbessern müssen. Das finde ich übrigens ganz großartig, auch dass so das Nürnberger Christkindl da so auch öffentlich wird. Und es ist ja eine Person, die auch sehr gern gesehen wird, gerade auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt. Mit diesen Aktionen haben wir zum Teil auch schon Erfolg gehabt. Es haben sich in der Vergangenheit wirklich die Firmen taub gestellt und haben gesagt, es interessiert uns nicht. Wir produzieren, wie wir wollen. Und inzwischen können die das nicht mehr. Inzwischen wissen die, wenn wir das so sagen oder wenn wir gar nichts rausgeben, wir werden irgendwann in der Öffentlichkeit erscheinen und benannt werden als diejenigen, die nichts tun. Diejenigen, die sich engagieren, wollen allerdings auch merkwürdigerweise ihr Lob gar nicht so öffentlich einstreichen. Aber dieses Lob wirkt branchenintern und wenn einer mal ordentlich zieht in der Branche oder mehrere, dann wirkt das auch auf die anderen, sodass die sagen, ja, wir müssen auch uns da dran hängen und auch uns etwas mehr engagieren.
Wie kommt denn das, dass Firmen dieses öffentliche Lob nicht gerne einstreichen wollen? Das ist doch eigentlich wunderbar für die Werbung.
Ja, sie ist wunderbar für die Werbung, aber die sagen, oh, wir wollen nicht noch ein Siegel oder nicht noch eine Auszeichnung auf unserem Spielzeug selber haben. Also man könnte sich ja das vorstellen, und das wäre für Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich wunderbar, ein solches Kennzeichen zu haben. Aha, diesen Teddy, diese Puppe, diese Spielzeugeisenbahn kann ich unbedenklich kaufen. Das wollen die nicht. Und zwar einmal, weil die sagen, wir stellen eine Sache so raus, die eigentlich normal ist. Die Einhaltung von Menschenrechten und das, worüber ich bislang gesprochen habe, war ja die Einhaltung von Menschenrechten, von Arbeitsrechten, so wie sie von der Internationalen Arbeitsorganisation der aller Nationen auch festgelegt worden ist. Warum muss man für die Einhaltung von Menschenrechten besonders ausgezeichnet werden? Eigentlich sollte man ja auch davon ausgehen, das ist normal, dass Dinge gut unter guten Bedingungen produziert sind. Deshalb wollen die das auch nicht. Die sagen, das ist ein bisschen ja so eine Lobhudelei, oder man streicht ein Lob für etwas ein, was eigentlich normal sein soll.
Ja, trotzdem ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, nicht wahr? Denn eigentlich sind ja immer alle froh über Zertifikate, Auszeichnungen und werbewirksame Siegel, die den Verkauf des Spielzeugs ja sicherlich ankurbeln würden.
Also, das denke ich auch, aber, und ich würde es mir auch wünschen, dass man das machen könnte. Es ist aber schwierig, weil so, sie müssen dann nämlich eigentlich dokumentieren für jedes Spielzeug, für jedes einzelne neue Teil auch, wo ist es produziert, und ist die Firma produziert die unter guten Bedingungen. Jetzt denken Sie mal an so ein Sortiment von einem deutschen Hersteller, der von Puzzles über Bücher, über Spiele, eine ganze Menge verschiedene Dinge herstellt. Und das muss alles jeweils nochmal nachgewiesen werden. Das bedeutet einen enormen Prüfaufwand. Und der Prüfaufwand kann momentan so nicht geleistet werden. Der internationale Spielwarenverband hat eine Prüforganisation ins Leben gerufen, die dafür sorgt, so dass die Verhaltensregeln, die dieser Verband aufgestellt hat, auch nachgewiesen werden, auch überprüft werden, und man nicht nur sagt, ich mache das und mache das nicht. Seit etlichen Jahren prüfen die Firmen in China und erteilen ein Zertifikat und sagen, diese Firma arbeitet gut, und zwar dauert dieses Zertifikat wirklich nur ein Jahr. Im nächsten Jahr muss das wieder überprüft werden. Aber es gibt eine ganze Reihe Firmen, die erfüllen die Anforderungen nicht, und dann werden die sozusagen auf Probe aufgenommen und müssen einen Plan erfüllen der Veränderungen, wo Korrekturen in verschiedensten Bereichen vorgenommen werden. Das hört sich alles ganz toll an und ist auch ganz gut, dass das überhaupt gemacht wird. Und nichtsdestotrotz ist es so, auch diese geprüften Firmen wurden ab und an nochmal neu überprüft, unabhängig überprüft. Und das, was wirklich beängstigend und erschreckend ist, ist, dass bei fast keiner Firma nicht doch noch ein Mängel festgestellt worden sind. Also die Überprüfungen sind so manchmal so heikel. Da wird nicht mit doppelter Buchführung gearbeitet, da wird mit dreifacher Buchführung gearbeitet. Da versuchen Fabrikinhaber die Prüfer zu bestechen. Da werden Dinge geschönt, da werden Arbeiter und Arbeiterinnen gedrängt in Interviews, die vorgesehen sind, mit denen falsche Aussagen zu machen. Es gibt da nach wie vor Mängel.
Radio Horeb hier, die Sendereihe Lebenshilfe. Mein Name ist Katja Karif und im Gespräch bin ich mit Frau Sabine Harles von der katholischen Frauengemeinschaft. Fair gespielt, alle sollen gewinnen, ist unser Thema heute und es geht um die Arbeitsbedingungen in den Spielzeugfabriken. Frau Harles, Sie hatten gerade gesagt, es gibt leider nicht wirklich Zertifikate oder Siegel an den Spielzeugen in unseren Läden, damit Verbraucherinnen und Verbraucher sehen können, dieses Spielzeug kann ich also bedenkenlos kaufen. Zum Beispiel bei den Lebensmitteln gibt es ja die GEPA, das ist ja dieses Fair gehandelt, Fair Trade, da gibt es ja Siegel, wo Verbraucher genau wissen, diesen Kaffee kann ich guten Gewissens kaufen. Bei Spielzeug, haben Sie gerade gesagt, wehren sich die Spielzeughersteller dagegen. Welchen Faden kann denn der Verbraucher trotzdem eventuell verfolgen, um zu wissen, dieses Spielzeug kann ich aber gerne unter den Weihnachtsbaum legen?
Also es gibt ja eine ganze Reihe verschiedener Auszeichnungen auf Spielzeug. Es gibt zum einen das GS-Zeichen, das heißt geprüfte Sicherheit. Und das ist auch ein Zeichen, dem man trauen kann, was die Frage der Sicherheit von Spielzeug angeht. Das CE-Zeichen, was draufsteht, sagt eigentlich nicht so viel aus. Das heißt, ist die Aussage, dass es nach den europäischen Normen gefertigt ist, aber das CE-Zeichen ist leicht zu bekommen. Es gibt ein Zeichen, was die Qualität, was auf die pädagogische Qualität besonders setzt und diese hervorhebt, das ist das Spielgut-Zeichen, das auch eine ganze Reihe Spielzeuge tragen. Und ansonsten gibt es für die Information über die Art, unter welchen Bedingungen das Spielzeug produziert worden ist, leider nur eine Information im Internet, aber immerhin im Internet. Denn die Aktion Fair Spielt veröffentlicht immer wieder eine Liste von Firmen, aus der hervorgeht, wie hoch ist der Anteil der Produktion in China, wie viel Zertifikate hat eine oder wie viel Zertifikate haben die Lieferanten und geben die Auskunft darüber, über ihre Einkaufspolitik und über ihre Produktion. Da gibt es dann Firmen, wo man sehr deutlich sieht, wenn da alle Kästchen weiß sind, liegen keine solchen Informationen vor. Da liegen auch keine Informationen davor, ob eine Firma zertifiziert ist. Und möglicherweise beziehen die von Firmen, die nicht ausgezeichnet, nicht überprüft worden sind. Und dann gibt es weitere Firmen, da findet man ein Kästchen oder zwei oder manche sogar mit vier Kästchen, wo man sagen kann, ja, die haben, die engagieren sich und die lassen ihre Lieferanten zunehmend überprüfen oder beziehen von Lieferanten, die sich überprüfen lassen. Aber da stellt man ganz große Unterschiede fest auch. Wenn man zu Weihnachten gerne zum Beispiel ein Plüschtier, ein Plüschspielzeug verschenken möchte, dann gibt es da eine ganz große Bandbreite, ob jetzt nun die Firmen wirklich sich engagieren oder ob sie es bleiben lassen. Also das müsste man dann nachgucken. Man muss dann schauen, sind die Firmen, welche die sich auf der engagierten Seite finden oder welche, die das noch nach wie vor ignorieren. Diese Liste kann man finden auf der Homepage der Aktion Fair Spielt. Darf ich die Homepage nennen?
Sie können sie kurz nennen, ja bitte.
Das ist www.fair-spielt.de.
Die Adresse können Sie sich natürlich auch wie immer noch über unseren Hörerservice abrufen, deren Telefonnummer ich am Ende der Sendung ansagen werde. Frau Harles, wir haben jetzt viel gesprochen über die Arbeitsbedingungen der Frauen und wie das Aktionsbündnis Fair Play diese verbessern möchte und auch Druck ausüben kann und tut auf die Konzerne. Ein Thema noch, was für die Verbraucherinnen und Verbraucher aber auch ganz wichtig ist, ist natürlich die Qualität des Spielzeuges, sprich Giftstoffe in den Spielzeugen. Ich weiß, dass Sie dafür keine Expertin sind und doch möchte ich natürlich das Thema anschneiden, besonders im Hinblick jetzt auf das kommende Weihnachtsfest. Es wird ja immer wieder werden Skandale bekannt, in denen sich in Kinderspielzeug, also auch ganz besonders in Kleinkindspielzeug, die ja viel, also oder alles in den Mund nehmen, häufig krebserregende Stoffe befinden. Oder ja, Weichmacher, die eben ganz, ganz schädlich sind für Kinder, die ja teilweise jahrelang täglich mit dem Material stundenlang umgehen. Hat denn das einen Zusammenhang, Frau Hales? Also dieses fair gespielt, fair, alle sollen gewinnen. Gucken Sie dann auch auf die Inhaltsstoffe des Spielzeuges oder spielt das bei dem Aktionsbündnis keine Rolle?
Das spielt eine untergeordnete Rolle, weil das ist nochmal ein ganz eigener Fachbereich, wo man sich mit chemischen Prozessen und Produkten auskennen muss. Es spielt insofern eine Rolle, als diejenigen, die mit Plastikspielzeug dieses produzieren und da an der Presse stehen oder in einer Gießerei sind oder so, dass die natürlich auch mit diesen Inhaltsstoffen zu tun haben und auch dann Gesundheitsgefährdungen davon tragen. Dass da auch Lungenkrankheiten entstehen, dass Feinstaubbelastung dann auch oft hoch ist. Insofern haben wir mit dem Thema zu tun, aber es ist natürlich eigentlich nicht hinnehmbar oder nicht verständlich, wieso Firmen und eben nicht nur kleine Firmen, die so, wo man sagt, das sind auch welche, da steht noch nicht mal der Name richtig drauf, Sachen produzieren lassen, die giftige Inhaltsstoffe haben, sondern es waren ja in der Vergangenheit auch ganz große Spielwarenhersteller und es ist nicht nachzuvollziehen, warum das überhaupt in den Produktionsverfahren zugelassen wird. Insofern bin ich froh, dass es eine Diskussion dazu gab und immer noch gibt und dass da die europäische Spielzeugrichtlinie verschärft ist, selbst wenn es da auch immer noch Kritik dran gibt, dass sie eigentlich noch schärfer sein sollte. Aber ein Tipp ist eigentlich da, was nach Chemie stinkt, was schon so riecht, sollte man auf keinen Fall kaufen, liegen lassen.
Das gilt natürlich auch für Kleidung.
Ja, genau.
Das kennt man ja tatsächlich, dass es Geschäfte gibt, da geht man rein und denkt, um Gottes Willen. Hier möchte ich aber wirklich nicht an der Kasse stehen müssen. Das kann nicht gesund sein.
Ja.
Ja, es ist traurig, dass es sowas hier in Europa oder überhaupt natürlich auf der Welt, aber besonders auch bei uns überhaupt gibt, dass sowas überhaupt zulässig ist. In einem Land, wo alles eher überreguliert ist, statt zu lax gehandhabt wird, dass aber eben immer noch so gesundheitsschädliche Stoffe unter die Bevölkerung gelangen können. Frau Hales, wir kommen langsam zum Schluss der Sendung und ich möchte Sie fragen, was ist denn geplant als nächste Aktion? Fair gespielt, alle sollen gewinnen. Der Weihnachtsmarkt in Nürnberg steht ja sozusagen vor der Tür. Haben Sie da etwas Besonderes geplant?
Da wird das Nürnberger Bündnis Fair Toys sicherlich nochmal den Kontakt mit dem Christkindl suchen und das Christkindl bitten, da auch bei der Verlesung des Wunschzettels auch den Wunsch nach guten Arbeitsbedingungen in China mit hineinzunehmen. Bei der Spielwarenmesse im kommenden Jahr werden wir nochmal auf die Spielwarenhersteller auch zugehen. Die ist ja Anfang Februar. In der Vorweihnachtszeit werden wir uns, denke ich mal, eher nur nochmal mit einer Stellungnahme auch nochmal zu Wort melden. Zu der Stellungnahme kann ich noch nicht sagen, weil sie nämlich noch nicht fertig produziert ist. Das, was wir aber als eine größere Aktion haben, ist eine Aktion für die Kindertagesstätten. In Kindertagesstätten, Kindergärten, Horte, Einrichtungen, die halt eben, wo Kinder sich ja aufhalten, da wird ja nun auch, ist ja auch immer viel Spielzeug vorhanden. Und wir wollen uns an die Kindertagesstätten richten und aufrufen, dass dort mit den Kindern oder auch mit den Eltern in irgendeiner Form das Thema Regeln behandelt wird. Regeln beim Spielen, sind, denke ich mal, Kindern vertraut oder damit werden sie vertraut gemacht. Aber auch Regeln, die halt eben darüber hinaus einzuhalten sind, nämlich zum Beispiel die Regeln der Menschenrechte in der Spielzeugproduktion. Wenn da ein Projekt gemacht wird, wo dies zumindest ein Teil des Projektes ist, so können dann Kindertagesstätten sich an diesem Wettbewerb beteiligen, ein kleines Projekt durchgeführt, wenn sie ein Projekt durchgeführt haben, einen Bericht darüber einreichen und können auch, denke ich mal, durchaus attraktive Gewinne bekommen, denn in Kindertagesstätten ist es ja oft so, dass das Außenspielzeug, also Spielzeug, was so draußen steht, von der Rutsche über die Wippe oder Schaukeln, relativ teuer ist. Und dafür können Sie einen sehr durchaus attraktiven finanziellen Zuschuss bekommen, wenn Sie denn ein schönes Projekt einreichen und gewinnen.
Frau Hales, gibt es denn eigentlich auch von Firmen, die von ganz alleine aus ethische Standpunkte vertreten, die von ganz alleine sagen, wir produzieren nur unter menschenwürdigen Bedingungen? Oder geschieht das tatsächlich bei allen Firmen nur auf äußeren Druck?
Es ist so, dass in den letzten 20 Jahren sich überhaupt eine Diskussion dazu entwickelt hat, eine öffentliche Diskussion entwickelt hat, dass man sich an menschenrechtliche Standards hält und dass man das bitte auch von alleine tun soll. Manche Firmen brauchen den Druck, aber es gibt auch welche, die haben sich das schon vorher auch zu eigen gemacht und versuchen da auch einen eigenen Weg zu gehen und die Produktion ihrer Spielzeuge auch entsprechend schon so zu handhaben. Das gibt es. Also geschieht nicht nur, weil es die Aktion Fair Spielt gibt. Es geschieht nicht nur, weil die Branche auf die katastrophalen Zustände aufmerksam gemacht hat und die abschaffen will. Es gibt auch in der Tat Firmen, die selbst aktiv geworden sind. Ein herausragendes Beispiel war auf amerikanischer Seite einer der größten Spielwarenhersteller, der dir diese kleinen zarten Puppen auch immer anbietet. Die haben damit angefangen, eine eigene Zertifizierung zu machen, gehören aber inzwischen auch zu dem großen Verbund der Spielwarenindustrie. Und in Deutschland gibt es auch Hersteller, die also auch gerade so Spielzeuge anbieten, wirklich für die ersten Lebensjahre, die da so Dinge mit vielen Sternen machen.
Ja, es gibt natürlich auch die Spielzeughersteller, sag ich mal, die unter ökologischen Gesichtspunkten ihr Spielzeug verkaufen. Das findet man ja auch in großen Spielzeugläden, wo Verbraucher natürlich davon ausgehen, dass wenn Spielzeug ökologische Standards hat, dass auch die Arbeitsbedingungen gut sind. Man denkt natürlich als Verbraucher, der Konzern, der seine Mitarbeiter anständig behandelt, jubelt uns auch kein Gift unter und umgekehrt. Aber so scheint es nicht ganz zu sein.
Also ökologisches Spielzeug ist ja im Grunde genommen auch kaum ausgezeichnet. Also ich weiß gerade nicht, muss ich ehrlich sagen, ich passe fast, weil ich weiß nicht, auf welches ökologische Spielzeug Sie im Blick haben. Das, was ich an ökologischen Spielzeugen kenne, ist im Grunde genommen nur auf in einer ganz kleinen Produktion drin, gibt es auf Weihnachtsmärkten, gibt es in Behindertenwerkstätten, gibt es als handwerkliche Kunst, aber in einem größeren Rahmen ist es mir, muss ich Ihnen ehrlich sagen, noch nicht aufgefallen.
Nee, es sind wahrscheinlich dann auch tatsächlich eher die kleineren Betriebe, die sowas herstellen.
Ja, also da, sag ich mal, das ist im Übrigen sowieso ein Tipp, nach Spielzeug zu gucken, das auch handwerklich hergestellt ist, das von in Behindertenwerkstätten hergestellt worden ist. Auch da kann man dann halt eben, da hat man ganz andere Produktionsbedingungen und das sind ja auch welche, die den Menschen durchaus sehr gut tun und die sehr unterstützen. Das ist eine Alternative zu anderem Spielzeug.
Frau Hales, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Sendung und für den Einblick, den wir bekommen haben in die Spielzeugproduktion und alles, was wir darüber erfahren haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass es auch für Sie spannend war, jetzt kurz vor Weihnachten ein bisschen was darüber zu erfahren. Vielleicht haben Sie Lust, mal auf der Homepage zu schauen, welches Spielzeug Sie bedenkenlos Ihren Kindern und Enkeln zu Weihnachten schenken können, zumindest wenn Sie die Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen betrachten möchten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich verabschiede mich jetzt von Ihnen. Weitere Informationen über unseren Hörerservice mit der Telefonnummer 08323 9675 110. Sie können die Sendung im Internet auch als Podcast herunterladen unter www.horeb.org oder auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. Es verabschiedet sich von Ihnen Katja Karif.